So viel mal gegen das Feindbild, jetzt wieder zur Feindschaft. Zweiter Punkt. Womit sieht sich der Iran die solideste Feindschaft der USA und der westlichen Mächte zu? Ja, der verstößt gegen regionale Interessen der USA im Nahen Osten, gegen weltweite Interessen der USA am Nahen Osten. Der verstößt gegen etwas, was die USA dort im Nahen Osten durchfechten wollen. Aber auch am Iran exemplarisch durchsetzen wollen und in Form eines Kriegsfalls auf Abruf für die ganze Staatenwelt zum Programm machen. Das will ich zeigen. Der Iran hat Öleinnahmen. Und diese Öleinnahmen hat dieses Land benutzt, nicht nur für ein Stück ökonomische Emanzipation so bis an die Grenze eines Schwellenlandes heran. In manchen Bereichen schaffen die das knapp weg. Der Iran benutzt diese materielle Staatsgrundlage, diese ökonomische Staatsgrundlage, glattweg auch noch für den Willen, die US-Herrschaft im Nahen Osten zu korrigieren. Ja, die wollen diesen Unterordnungsanspruch der USA im Nahen Osten korrigieren. Dafür stellen die sich auf. Die wollen die militärische Überlegenheit des Waffenbruders Israel, also des Waffenbruders der USA, wollen die wirklich korrigieren, die Iraner. Die wollen sie nicht hinnehmen und sich dem in Gestalt eines inferioren Staates im Kräfteverhältnis beugen. Und dafür unternimmt der Iran auch was. Der verschafft sich Einfluss auf Nachbarstaaten, die das vielleicht so ähnlich sehen. So kommt es zur Bündnispartnerschaft mit Syrien. Der verschafft sich Einfluss auf andere Kräfte in der Region, die sich dort nicht gut aufgehoben sehen, in der amerikanisch-israelischen Nahostordnung. Den Hisbollah, also diese Schiiten im Libanon, früher auch der Hamas im Gazastreifen. Der Iran bastelt sogar an Bündnissen mit Schwellenmächten außerhalb der Nahostregion, die auch so ihre Gründe haben, die amerikanische Weltordnung nicht unbedingt für den Platz zu halten, in dem sie am besten vorkommen. Russland, China, Brasilien, Venezuela. Was der Iran da der Sache nach macht, das hieße auf amerikanisch Machtprojektion. Der besorgt sich außerhalb des eigenen Territoriums Partner, die für ein Stückchen Gültigkeit der iranischen Macht und deren Staatsinteressen auch außerhalb der Grenzen des Irans einstehen und sich stark machen. Bei den Amerikanern ist es Auftrag, oberster Auftrag amerikanischer Politik. Beim Iran als gegen diese amerikanische Politik gerichtete Aktivität ein tödliches Verbrechen. Und für das tödliche Verbrechen steht wieder eine diplomatische Sprachregelung. Dieses Bemühen des Irans um Einfluss in der Staatenwelt heißt beim Iran durch die Optik der Amerikaner Unterstützung des Terrorismus. Das ist ein Todesurteil Amerikas für diese außenpolitischen Bestrebungen. Das ist wieder eine sehr bemerkenswerte und systemische Klarstellung der USA über ihre Welt. Das ist nämlich die Klarstellung, wer im Weltmarkt mit Öl als Nation verdient, damit sich eine nationale Machtgrundlage verschafft, der darf damit nicht nach nationaler Rechnung einfach seine Macht ausbauen, sondern der hat sich mit seinen ökonomischen Potenzen und seiner gewonnenen politischen Macht einzureihen bei den Mächten, die die USA unterstützen. Sonst zieht er den Verdacht, ja die Feindschaft der USA auf sich. Man merkt richtig, die USA behandeln am Exempel Iran den Weltmarkt wie so etwas wie eine amerikanische Erlaubnis, die dann aber die teilnehmenden Staaten auch auf die USA verpflichtet. Was den Iran endgültig ins Visier der USA bringt, das ist, dass er nicht nur eine solche antiamerikanische, mindestens zu den Amerikanern alternative außenpolitische Raison verfolgt, sondern dass er sich damit auch noch dafür auch noch eine atomare Rückversicherung und Basis verschafft. Der Iran verschafft sich ernstlich national eine atomare Basis seiner Staatsmacht. Und das geht nicht, ist der Standpunkt der USA. Da wird übrigens gegen den Iran, muss ich wirklich mal sagen, mit der Wahrheit über nationale Atomprogramme argumentiert. Da wird auch die Wahrheit der Atomwaffe mal gesagt, weil man sie diesem Staat auf gar keinen Fall zubilligen will. Da wird nämlich erklärt, dass sich ein Staat, der sich ein Atomprogramm leistet, sowieso bei seiner nationalen Energiebasis herausarbeitet aus gegen ihn verwendbaren Abhängigkeiten von Anrainerstaaten und sonstigen Subjekten in der Staatenwelt. Aber nicht nur da. Viel wuchtiger ist es, was gegen den Iran eingewandt wird, als Wahrheit über jedes nationale Atomprogramm. Ein nationales Atomprogramm, das in der Lage ist, diesen Brennstoffkreislauf, diese Anreicherungstechnik und dieses Zeugs anzuwenden, macht diesen Staat zu einer Schwellenmacht, auch bei der atomaren Bewaffnung. Und das lässt sich der Iran unter dem Titel Recht auf nationales Atomprogramm nicht nehmen. Der argumentiert so: Unser Staat ist nicht bereit, irgendetwas zu akzeptieren, was die friedliche Nutzung hindert. Die Zukunft als moderner Industriestaat hängt entscheidend davon ab. Wir gehen davon aus, dass die Anwendung der Kontrollen wirtschaftliche Betriebsabläufe nicht stört, industrielle Fertigungsgeheimnisse nicht verletzt, sondern nur Gefahren des Missbrauchs begegnet. Dazu genügt die Kontrolle des Brennstoffflusses an bestimmten strategischen Punkten, möglichst durch atomare Instrumente. Das ist der Rechtsstandpunkt des Irans. Nur das Zitat war nicht von Ahmadinejad, sondern von Willy Brandt. Aus seinem Buch Friedenspolitik in Europa 1968. Das war die offizielle Verhandlungsposition der Bundesrepublik Deutschland beim Atomwaffensperrvertrag. Und genau diesen Standpunkt nimmt der Iran ein und genau diesen Standpunkt erklären die USA am Iran erstmal gegen den Iran, aber dann auch am Iran, für nicht hinnehmbar. Und zwar mit der Wahrheit, wer darüber verfügt, ist eine Schwellenmacht, auch in Sachen Atombewaffnung. Und das lässt sich nicht als Lüge zurückweisen. Das ist so. Und was zweitens gegen den Iran eingewandt wird, ist die Wahrheit über die atomare Bewaffnung. Das wissen die USA ja auch, was das ist. Sie haben das ja. Die Wahrheit über die atomare Bewaffnung heißt, das ist eine militärische Abschreckungsmacht, die der Staat dann hat. Die erlaubt ihm, auch in härtesten Konfrontationen mit anderen Staaten, seine Machtentfaltung voranzutreiben, weil er auch im Konfliktfall seine Position in diesem Konfliktfall mit der Drohung einer unkalkulierbaren Zerstörung beim Gegner abdecken kann. Und damit erwirbt er so etwas wie den Status anderen Staaten gegenüber, die mit ihm als eine solche Macht neu rechnen müssen. Also es ist schon ein Quatsch, wenn gesagt wird, der Iran will sich die Atombombe als Angriffswaffe gegen Israel zulegen. Das ist ein Quatsch, und dann kommen immer auch kluge Strategen und erklären, ja, das wäre ja sowas wie sich selbst ins Bein schießen. Aber wo die nicht recht haben, ist, dass dadurch eine atomare Potenz, die nicht mal unbedingt in der Waffe schon bestehen muss, einem Staat nicht diese Rückendeckung seiner Macht verschaffen würde.
Oh, der Iran, die Unterscheidung von einem Atomprogramm in zivil und militär, wie der diese Unterscheidung macht, also auch nicht dieses offensive Vermeiden des Krieges auf dieses Herauskehr der atomaren Potenz seines Atomprogramms, dann stellt er auch durchaus in Rechnung die praktische Feindschaft der USA gegen Iran.
Ja, der Iran stellt sich auf den Standpunkt. Er hat gesagt, in der offensiven Art, in der Iran diesen Standpunkt seines Rechts auf ein solches Atomprogramm verficht, muss Iran doch auch die Konfrontation mit den USA in Rechnung stellen. Habe ich die richtig wiedergegeben?
Stellt sie in Rechnung.
Ja, meine ich, tut er auch. Und das tut er offensiv. Bislang jedenfalls. Er ist nämlich zu dem Beschluss gekommen, verstecken kann er in der Frage sowieso nichts. Also reiht er das ein in den von ihm verfolgten Kurs. In dieser Frage verficht er ein nationales Recht gegen den Anspruch der USA auf Unterordnung. Und da kann er sich im Übrigen zumindest auf den Buchstaben, komme ich gleich drauf zu sprechen, des Verrechtlichten, des Zwischenstaaten verrechtlichten Atomregimes berufen. Der Atomwaffensperrvertrag oder dieser Non-Proliferation Treaty, dieser Nichtverbreitungsvertrag, der da mal geschlossen worden ist, den hält der Iran wirklich ein, buchstabengetreu. Aber nicht gemäß dem, wie die USA den Zweck dieses Regimes verstehen. Und das ist tödlich für den Iran. Was die USA dem Iran gegenüber nämlich derzeit durchexerzieren, und der Obama sagt das in seiner Art und Weise eigentlich ganz klar, der sagt, sowas werden wir nicht zulassen. Wir werden eine atomare Bewaffnung und einen Atomwaffenstatus des Irans verhindern, ehe er eintritt. Was die USA da zu Protokoll geben, ist eigentlich eine schöne Klarstellung zu dem Abstandgebot in der Frage der militärischen Macht, von dem die USA glattweg den Frieden mit anderen Staaten abhängig machen. Das Abstandgebot heißt nämlich, die USA bestehen darauf, sie wollen in der Rolle sein und bleiben, dem Iran gegenüber, aber damit dem Prinzip nach, dass sie ohne unkalkulierbaren Schaden, ohne einen solchen unkalkulierbaren atomaren Gegenangriff, einen missliebigen Staat militärisch attackieren können und im Ernstfall auch liquidieren können. Das ist das Unerträgliche, was sie beim Iran der Möglichkeit nach heranreifen sehen und nicht hinnehmen wollen, dass der in die Lage einer solchen atomaren Rückversicherung kommen könnte. Diesem Abstandgebot soll der Iran, koste es, was es wolle, nicht entkommen können. Und deswegen machen sich die USA daran, vor dem, dass der Iran die Bombe hat, sich darum zu bemühen, die Fähigkeit zur Bombe zu unterbinden. Was die amerikanische Diplomatie da durchzieht, das ist in gewisser Weise die Umkehrung der alten Vertragslogik dieses Atomwaffensperrvertrags. Die Vertragslogik oder dieses völkerrechtliche Konstrukt, das da damals gemacht war, das hat eigentlich folgende Logik gehabt. Mit dem Verzicht auf Atomwaffen kauft sich ein Staat das Recht auf Nutzung der atomaren Technologie. Das ist was sehr Vertragsmäßiges, das ist richtig so eine Art Do ut des. Ja, man kauft sich mit dem Verzicht auf die Waffen das Recht auf Nutzung der Atomtechnologie. Ja, man kauft sich sogar, da haben diese Deutschen, der Willy Brandt zum Beispiel, bis an die Grenze der Verstimmung, mal höflich gesprochen, mit den Vereinigten Staaten drum gerungen. Man kauft sich sogar so etwas wie die Pflicht der atomar bewaffneten Staaten ein, einen beim Entwickeln einer nationalen Atomtechnologie zu unterstützen und zu beliefern. Was die USA da jetzt am Iran durchziehen, ist glattweg die Umkehrung dieser Logik. Sie verlangen vom Iran den Beweis, dass es sein Atomprogramm nicht militärisch nutzen kann. Dass es ein Atomprogramm nur derart betreibt, dass nicht militärisch nutzbar ist. Und das ist ein Beweis. Man denke an das, was ich oben gesagt habe, die argumentieren da eigentlich mit der Wahrheit über Atomprogramme. Das ist ein Beweis, den ein Staat jedenfalls national nicht erbringen kann.